Weiss nicht, ich bin für eine Arbeitsstelle bewerben. Wir haben es heute jetzt schon ein bisschen von der Arbeit gehabt. Der tut ein paar Sachen so ein bisschen abchecken. Er tut sich mal das anschauen, wie sich die Arbeitszeit gestaltet. Muss ich 38 Stunden arbeiten oder 45 oder 50? Er wird mal ein bisschen abklären, was für eine Leistung wird denn von mir da erwartet. Wie viele Ferien werden mir zustehen? Und was für Entwicklungsmöglichkeiten habe ich? Also wie kann ich da mich über die Jahre hinweg entwickeln? Ist das für mich, gerade wenn man jung ist, ein Sprungbrett noch auf eine andere Ebene oder bin ich da in einer Sackgasse? Aber eine Frage steht über allen Fragen inne, nämlich die Frage vom Verdienst. Was zahlen die mir für das, was ich da machen muss? Ist das in einem guten Verhältnis? Lange der Lohn? Kann ich mit dem leben oder nicht? Kann ich meinen Lebensunterhalt gut oder schlecht bestreiten? Und steht das, was ich machen muss, in einem guten Verhältnis zu dem, was ich überkomme? Vielleicht könnte ich davon leben, aber ich finde, was ich denen biete, das hat viel mehr Wert. Steht das in einem Verhältnis? Der Lohn für eine Arbeit ist für uns ein wesentlicher Motivationsfaktor. So arbeiten auch die Firmen ganz bewusst mit dem Instrument vom Lohn. Wir reden ja neue Lohnsysteme von Leistungslohn. Man kommt vom Beamtenlohn weg, wo man in eine Lohnklasse kommt, sondern man tut Leistung beurteilen. Je mehr Leistung, je mehr Lohn. Und mit dem wird in der Wirtschaft ganz bewusst geschaffen mit der Belohnung. Und will man einen Angestellten unbedingt behalten, hat er für die Firma viel Wert, dann geht man mit dem Lohn auf, dass er ja nicht noch mit dem anderen steigt, wo er mehr verdient. Das ist ein ganz wichtiges Instrument in der Personalführung. Und vermutlich unterschätzen wir, weil es uns relativ gut geht in unserem Land, unterschätzen wir oft Motivationskraft, die durch einen guten Lohn entsteht. Die meisten Menschen bringen Leistung nur, wenn sie belohnt werden. Und wenn der Lohn nicht stimmt, dann sinkt das Interesse, einen positiven Beitrag zu leisten. Dann denke ich mir, ja, für das, was ich verdiene, lange das, was ich jetzt hier mache. Da muss ich mich nicht noch abrackern und noch übermässig schwitzen. Und wenn jeder gleich viel verdienen würde, gleich wie gut, und wie schnell das er schafft wie der andere, so hat keiner mehr einen Ansporn. Und so haben uns das kommunistische und sozialistische Wirtschaftssystem gezeigt, dass dort, wo für jede Arbeit gleich wähle, immer der gleiche Lohn gegeben wird, die Leistung total absackt und keine vernünftige Produktivität erzeugt werden kann. Das heisst, wenn der Beck 5 Brot verkauft am Tag und gleich viel überkommt wie der, der 150 verkauft am Tag, dann denkt der, der 150 verkauft, ich bin eigentlich auch noch ein Spinner, ich rackere mich da ab und schwitze in der Bachstube und verdiene gleich viel wie der, der nur 5 verkauft und den Tag durch irgendetwas anderes macht. Also der Lohn ist sehr wichtig in unserem Leben, wahrscheinlich wichtiger, als wir uns das selber eingestehen. Wenigstens in unserem beruflichen Leben. Wenn es aber ums Leben in der Nachfolge Jesu geht, und ich habe eigentlich heute eine gute Nachricht für euch alle da, nämlich Jesus Nachfolge lohnt sich. In jeder Hinsicht. Wenn es um Nachfolge von Jesus geht, dann passiert etwas ganz Sonderbares in unserem Denken. Unser auf Belohnung ausgerichtetes Denken und Verhalten scheint plötzlich an einer fast übermenschlichen Bescheidenheit zu weichen. Man redet auf das Mal von meiner Wenigkeit. Man sagt, man würde auch am Glauben an Jesus festhalten, wenn es auch nur für das Leben Bedeutung hätte. Wir glauben an Jesus, weil wir ihn lieben. Und wenn wir dann noch etwas darauf überkommen, als Belohnung, dann sind wir nicht abgeneigt. Aber das ist uns nicht so wichtig. Das verkrampften Reden von Lohn in Bezug auf unseren Glauben, das kennen wir fast nicht. Wir genieren uns. Es gilt fast als unreif, wenn wir den Aussicht stehenden Lohn in Betracht ziehen, wenn man Jesus nachfolgt. Es wird oft als niedrige Motivation, ja, dann macht er das nur, weil er denkt, er kommt noch mehr über, angeschaut. Irgendwie ist unser Denken in dieser Beziehung verschroben und verkrampft und in Wahrheit völlig unbiblisch, unchristlich. Durch die ganze Bibel durch ist das Reden vom Lohn und von Belohnung immer präsent. Schon wo der Gott Abraham erscheint, sagt Abraham, ich bin dein grosser Lohn. Und er verspricht ihm ganz viel. Sehr viel. Abraham war übrigens ein reicher Mann, auch wie der Job. Und der Paulus sagt sogar, und das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert, der Paulus sagt, wenn die Toten nicht auferstehen, also das heisst, wenn das, was ich glaube und wo ich daran festhalte, wenn das nicht Folgen hat ins ewige Leben, so lasst uns saufen. Entschuldigung, so hat es einfach. Oder lasst uns essen und trinken. Ja, so heißt es jetzt. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Also er sagt, wenn das der Lohn nicht eintrifft, dann sage ich euch, gebe ich euch den Ratschlag, dann hört auf. Dann würde Paulus sagen, dann lohnt es sich nicht, Jesus nachzufolgen. Auch für das Leben nicht. Sondern dann leben wir nach dem Prinzip, essen und trinken, morgen sind wir tot, wir holen raus, was rauszuholen ist, aus dieser Welt. Paulus, hochgeistlicher Mann. Er würde Jesus nicht nachfolgen, wenn sich am Schluss alles in nichts auflösen würde. Uns nach dem Tod keine Herrlichkeit gibt. Und Jesus geht selber mit dem Thema Lohn ganz unverkrampft um. Er ist unterwegs und begegnet einem reichen Mann. Wir haben das am letzten Sonntag gehört, von Hans-Toni Johle hat das auch ein bisschen erwähnt. Und Jesus hat dem reichen Mann das Herz gelegt, seinen Reichtum abzugeben und ihn zu verteilen, den Reichtum an die Armen zu verteilen. Und der Mann ist traurig von Jesus weggegangen. Denn Jesus hat ihm gezeigt, wo das Problem liegt. Das Problem liegt nicht, dass er reich war. Das ist kein Problem, wenn man reich ist. Aber sein Problem war, dass sein Herz viel zu stark mit seinem Besitz verbunden war. So ist er traurig weggegangen. Und die Jünger haben das mitverfolgt. Sie haben das gesehen. Sie haben das gehört. Sie sind wahrscheinlich verschrocken, was Jesus von ihm denkt. Sie haben vielleicht selber gedacht, ja, wie kann man auch? Aber sie sind die das eigentlich gemacht haben. Sie haben alles verlassen. Und jetzt ist es gar nicht verwunderlich, dass der Petrus das Wort ergreift. Und er sagt, Jesus, wir haben alles verlassen, was wir hatten. Und sind dir nachgefolgt. Wir können es noch anders sagen. Jesus, wir haben jetzt eigentlich das gemacht, was du jetzt gerade dem reichen Jüngling gesagt hast und von ihm verlangst. Sag uns doch, was für einen Lohn kommen wir denn dafür über? Wie sieht denn unser Verdienst aus, wenn wir das gemacht haben? In dem Sinn steht nämlich die Frage im Matthäus-Evangelium. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Jesus, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir alles verlassen. Und Jesus reagiert ganz normal. Für ihn ist die Frage nach dem Lohn, oder wir können es noch ein bisschen aktueller sagen, die Frage, was bringt es, nicht verwerflich. Er sieht das als völlig legitime Frage, die von einem Menschen kommt. Jesus, was bringt es, dass ich dir nachfolge? Was ist mein Profit? Er sieht darin keine auflädige Anfrage. Er fühlt sich nicht beleidigt, wie sie nach dem Ertrag von ihrem Handeln fragen. Er sagt nicht, ist es euch denn nicht genug, dass ich bei euch bin und dass ihr mich habt? Jetzt will er auch noch Lohn, noch Profit. Nein, Jesus geht ganz normal und unverblümt auf die Frage ein. Es ist ihm ganz selbstverständlich, dass es einen Lohn geben muss. Und es ist für ihn ganz natürlich, dass Menschen nach einem Lohn fragen für das, was sie investieren. Und jetzt lesen wir den Abschnitt, wo wir heute genau darauf eingehen, im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 28 bis 30. Lukas-Evangelium, wer eine Bibel hat, dürft das gerne aufschlagen, Kapitel 18, Vers 28 bis 30. Da sprach Petrus: Siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Und jetzt, dass die Frage impliziert ist, ja, was haben wir jetzt davon, zeigt auch natürlich, wie Jesus antwortet. Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wieder empfange, in dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Jesus zu folgen lohnt sich in jeder Hinsicht. Es lohnt sich in dieser Welt und es lohnt sich in der neuen Welt. Und der zweite Gedanke, der ist uns näher als der erste. Und darum möchte ich das Gewicht ein bisschen so verteilen, dass ich ein bisschen mehr Zeit verwende auf den ersten Teil. Es lohnt sich in dieser Welt. Die Antwort von Jesus ist an dem Punkt nämlich für uns ein bisschen überraschend. Und wir wollen das manchmal gar nicht so genau anschauen, dass Jesus sagt, bereits in dem Leben haben wir einen vielfachen Lohn. Schon jetzt werden wir belohnt. Jeder Mensch, der um sich Gottes Willen etwas aufgibt, der wird in vielfältiger Weise zurückbekommen. Also nicht in dem Sinn, ich spende 5 Franken und komme 50 zurückgeben. Ich sehe nicht, wie das jemand geht. Aber er wird es vielfältig zurückbekommen. Und im Markus-Evangelium, wo die Parallelstelle ist, sagt Jesus noch konkreter: Es ist niemand, der etwas verlässt um meines Namens willen, der nicht hundertfältig empfangen, jetzt in dieser Zeit, also viel deutlicher kann man es nicht sagen, wo er das meint, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Weltzeit das ewige Leben. Das heisst also nicht, dass man uns nicht missversteht: Ihr werdet ein komfortables Leben haben. Wenn ihr Jesus nachfolgt, und dann werdet ihr Bedienstete bekommen, ihr werdet nicht mehr selber kochen müssen, ihr werdet immer das bequemste, komfortabelste Leben haben. Jesus redet auch von Verfolgung. In der Verfolgung hinein hört Gottes Fürsorge nie auf. Die ihm nachfolgen, werden immer genug haben zum Leben. Wer sich aufmacht und etwas zurücklässt, um Gott zu dienen, der wird erleben, dass das, was Jesus da sagt, hundertprozentig stimmt. Es stimmt für jeden. Für jeden, der Jesus nachfolgt. Ich könnte anfangen, erzählen, wie Gott uns geführt hat. Wie mir tatsächlich wortwörtlich, ich weiss noch, als ich an einer Bibelschule aufgestanden bin und das Wort gelesen habe. Wir sind in Deutschland an einem anderen Ort und ich habe in die Ausbildungsstätte gewechselt. Und wir hatten ganz kurz Zeit gehabt, Wohnung zu suchen. Wir haben natürlich auch dafür gebetet, sind einfach dort hingefahren, irgendwie in einen Ort rein, haben uns das auch gläubig gesagt, sie haben das gemacht, sie sind in einen Ort, eben geschaut, wo es eine leere Wohnung gibt, dann sind sie klopfen und eben gefragt, ob die Wohnung leer ist und ob sie sich mieten können, dann haben sie sich mieten. Wir haben gedacht, wir machen das jetzt auch, fahren auch in so einen Ort, wir sind im Ort gestanden, wir haben nicht gewusst, was machen, sind wir wieder fortgefahren. Dann sind wir an die Schule zurück und so weiter. Auf jeden Fall haben wir den Adressen bekommen, wir haben eine Wohnung gesucht. Am Schluss haben wir in einem Tag, wir haben eigentlich 2 Tage geplant, wir haben nur 2 Tage Zeit gehabt. Wir sind aber am gleichen Tag wieder zurückgekommen, wir haben ein Haus gehabt. Und wir haben gleichzeitig dann auch noch auf einem ganz besonderen Weg zwei Untermieter gehabt und so weiter. Und ich weiss noch, ich habe in der Bibelschule aufgestanden und gesagt, da, schaut den Vers, Gott gibt Häuser. Und ich könnte euch Stunde über Stunde erzählen, wie Gott uns geführt hat, bis heute. Und ich mache das auch sehr gerne, aber ich habe jetzt die Zeit nicht. Es fasziniert mich einfach immer wieder, dass Gott sorgt. Und dass er einen versorgt mit allem, was man braucht, und das sogar in sehr grosszügiger Art. Dass man manchmal wirklich nur staunen kann, wie Gott das macht. Rein nur schon unsere Geschichte, seit wir geheiratet sind, bis heute unsere Wohnungsgeschichte, ist eine Story an der anderen über Führung und Leitung Gottes. Wie er sorgt. Manchmal sind es Wohnungen gewesen, manchmal sind es Häuser gewesen. Im Moment ist es wieder ein Haus, nächstes Mal ist es vielleicht eine Wohnung. Wenn es da Häuser steht, heisst es nicht, dass Gott uns Häuser gibt, sondern dann ist das gemeint, Gott gibt uns Wohnraum, Raum zum Leben. Und ihr könnt leben. Oder gerade auch dort, wo wir auf das Deutschland gezügelt sind, wir hatten dort noch kein Auto gehabt, wie wir das in der Schweiz damals verkauft haben. Und für das Haus hätten wir eigentlich, wäre es gäbe gewesen, wir hätten das Auto gehabt. Und ich komme zurück und ein anderer auf österreichische Mission sagt mir dann so, ist übrigens ein Schweizer gewesen, und der hat offenbar das Auto nicht mitnehmen können, er hat gesagt, kannst du mein Auto haben. Dann haben wir das Auto gehabt, ein Opel Kadett, einen blauen, ein älteres Vehikel. Und andere Freunde haben mir dann das aufgemöbelt, das Zeug gewechselt und so weiter. Und dann haben wir ein Auto gehabt, ein Kombi sogar. So haben wir das immer wieder erlebt. Ich bin für das Praktikum in die Schweiz und wir haben damals auch noch kein Auto gehabt. Und wir haben gebetet und gesagt, es wäre gut, wir hätten das Auto, aber wir wissen nicht woher. Und wir gehen in die Gemeinde und eine Familie, wo auch beide an dieser Bibelschule gewesen sind, wo wir aber eigentlich keinen engen Kontakt haben, praktisch nie verkehrt, kommen die auf das Mal auf uns zu und sagen, könntet ihr ein Auto brauchen, wir gehen auf Amerika, 2 Monate, und wir können, wenn ihr ein Auto, wenn ihr froh seid um ein Auto, könnt ihr das gerne haben. Ich habe gesagt, danke vielmals. Und haben das Auto gehabt, das war ein Citroën, ein kleiner. Und sind in die Schweiz, und wir sind so froh gewesen um das Auto, wir haben das wirklich gebraucht. Gott hat es uns gegeben. Und da gibt es Geschichte um Geschichte, wo man könnte sagen und zeigen, wie Gott für seine Kinder sorgt. Wir haben in Deutschland für unsere Kinder Ersatzgroßeltern gehabt. In dem Haus haben wir Nachbarn gehabt, das sind wie Ältere, wie zweite Eltern gewesen, oder Grosseltern für die Kinder. Unser Hausvermieter, der war der Grossvater gewesen für unsere Kinder. Und wir haben in x Länder und wahrscheinlich viele unter euch, in x Länder Geschwisterte, wo man nur anrufen kann und ist willkommen. Brüder und Schwestern. Wir erleben bis heute, was in der Apostelgeschichte heisst, alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alles gemeinsam. Das ist bis heute noch Realität im Reich Gottes. Und das ist das Werk Gottes, dass er schaut, dass wir einen Lohn haben und können leben. Er sorgt für uns. Das verwirklicht sich aber nur, wenn wir ums Reich Gottes willen unterwegs ist. Man kann sein Haus und seine Frau und seine Kinder auch verlassen, weil man der Sache nicht gewachsen ist und flieht. Oder? Dann kann man noch einen frommen Spruch hinten anhängen. Ich will ja Jesus nachfolgen, darum lasse ich jetzt alles hinter mir und die sollen schauen, wie sie selber schauen. Das ist Gleichgültigkeit. Aber dort, wo verlassen wird, um Jesu willen, um das Reich Gottes willen, dort sorgt Gott. Man kann auch aus reiner Abenteuerlust sich aufmachen und den Glauben als Vehikel brauchen, um seine Abenteuer zu erleben. Auch dort muss man nicht erwarten, dass Gott einen versorgt. Obgleich Abenteuerlust nicht einfach schlecht ist. Ein Missionar muss auch ein bisschen abenteuerlustig sein, sonst geht er gar nie. Aber Abenteuerlust kann nicht einfach das tragende Motiv sein. Überall in der Schrift wird deutlich, dass Gott für unseren täglichen Bedarf sorgt. Und wenn wir mit ganzem Herzen in seinem Dienst stehen, So kennen wir ja das bekannte Wort und das bezieht sich, man zitiert das immer, aber das bezieht sich exakt auf das. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch solches alles hinzugetan werden. Und solches alles, was hinzugetan wird, sind genau die materiellen Sachen in unserem alltäglichen Leben. Das wird Gott dann hinzutun. Und das stimmt, das funktioniert. Wir müssen einzig lernen, die Fürsorge Gottes zu verstehen. Denn er gibt nicht immer genau das, was ich will. Aber er gibt immer das, was ich brauche. Wenn ich mir vorstelle, was mein Bubentraum war, ist ein Haus am See mit einem Bootshaus und dort drin ein Motorboot. Das ist mein Bubentraum. Das hätte ich heute noch gern. Aber das hat mir der Herr noch nie gegeben und wahrscheinlich wird er mir es nie geben. Ich brauche es nicht. Und ich kann gut ohne das leben. Aber Gott gibt mir das, was ich brauche. Nicht immer das, was ich will. Aber auch das, was ich brauche, gibt er oft sehr grosszügig. Die Frage ist einfach, wo habe ich meine Grenzen? Wenn ich gewisse Kriterien habe, zum Beispiel bei der Wohnung, wenn ich mir einfach sage, ich nehme prinzipiell keine Wohnung, die keine Abwaschmaschine drin hat, dann werde ich schwer haben, Gottes Führungen und Fürsorge zu erleben. Wir haben verschiedene Wohnungen gehabt, auch mal mit Abwaschmaschine, mal ohne. Und ich habe auch verschiedene Autos gehabt, mal mit Automat, mal ohne. Man nimmt halt, was sich ergibt. Natürlich nicht gerade alles, aber man nimmt, was sich ergibt. Und das ist oft sehr gut. Aber man kann nicht den Maßstab haben, dass immer alles neu muss sein, immer alles Beste, sondern auch nicht immer alles Schlechteste. Das kann ich auch sagen, auch nicht immer Schlechteste. Man kann auch gewisse Vorstellungen haben. Aber es ist, man muss auch ein bisschen sensibel sein auf Führungen Gottes und sehen, dass hinter der Führung vielleicht manchmal mehr steht, als man denkt. Wir hätten, als wir das Haus bekommen haben, in Deutschland nie gedacht, dass sich hinter dem Haus oder neben dem Haus so ein Nachbar ist, der noch an uns so, wo wir so ein gutes Verhältnis haben und wo so viel Sagen aus dieser Beziehung gekommen ist, dass wir bis heute noch eigentlich einen sehr guten Kontakt haben zu diesen Nachbarn. Und so erleben wir Führung und Fürsorge Gottes. Wenn es heisst, dass Gott uns Häuser und Wohnungen gibt, so gibt es sie uns nicht zum Besitz, damit wir grosse Liegenschaftenverwalter werden. Und jeder Christ etwa 4-5 Liegenschaften zu verwalten hat und völlig auf die Verwaltung konzentriert ist, sondern gibt sie uns zum Nutzen, dass wir sie können brauchen, dass wir können leben. Und er gibt uns auch einen Grundbesitz, dass wir Grossgrundbesitzer werden. Sondern wenn es heisst, es gibt Äcker, dann heisst das, es gibt Grundlage zur Ernährung. Dass wir uns können ernähren und existieren. Er sorgt für uns und was wir zum Leben brauchen. Und er tut das oft wirklich sehr, sehr grosszügig. Auch Missionswerk und Gemeinde erleben die Fürsorge Gottes. Nur ein kleines Beispiel möchte ich von den Unzähligen, wo es ja x Bücher gibt über solche Sachen. Und wo mir auch immer wieder gehört, eins möchte ich da rausgreifen, wo auch einfach faszinierend ist. Der Hitler hat in Monaco eine qualitativ hochstehende und eine sehr starke Radiostation bauen lassen, die eine sehr hohe Sendekapazität hat. Der Sender hat er natürlich gebaut, um seine Propagandamaschinerie auf Volltouren zu bringen. Die hätte sollen seinem Regime und seiner neuen Welt dienen, um die ganze Propaganda über Europa und afrikanische Länder zu bringen. Selber hätte Hitler die Station nie nutzen können. Aber am 16. Oktober 1960 strahlt Trans World Radio die erste christliche Radiosendung von dem Sender aus. Und seitdem wird über den Sender, den Hitler bauen lassen, zur Propaganda das Evangelium in afrikanische Länder, nach Europa, in 20, über 20 verschiedenen Sprachen tagtäglich ausgesendet. Auch ERF Deutschland sendet über Monte Carlo. Eine der bestgebauten Radiostationen. Und der Hitler hat das bauen lassen. Und dahinter ist gestanden, dass Gott seine Pläne hatte, dass diese Station zur Verkündigung und zur Verbreitung vom Evangelium dient. Gott sorgt. Er bahnt den Weg. Manchmal muss man nur Zeit haben zum Warten. Geduld ist ein wichtiges Wort im Reich Gottes. Geduld haben und warten, bis Gott handelt. Und wenn er handelt, erkennen und dann zuschlagen. Dann dürfen wir keine Geduld mehr haben. Dann muss man gerade handeln. Und wir sind meistens ungeduldig und nachher führt Gott und nachher sehen wir, dass er handelt oder wir nehmen es an und dann fangen wir an zu warten und diskutieren. Aber wir müssen Geduld haben, Gottes Eingreifen erkennen und dann sofort handeln. Wir haben unsere Wohnung immer gerade müssen zusagen. Wir haben nicht gesagt, ja, wir müssen uns nachher überlegen und wir rufen nächste Woche an und wir schauen noch, wie sie und her und her und hin. Und wir sagen, natürlich, vielen Dank. Auch hier in Zürich, da hat uns gefragt, wenn sie das und wenn sie nicht. Nein, wir wollen es nicht überlegen, ist gut. Wir haben gewusst, das kann nur vom Herrn sein, wenn er uns so die Türen auftut. Gott sorgt. Auch für uns als Gemeinde sorgt er. Wenn wir ganz ihm dienen, auch unser Raumproblem, er wird es einmal lösen. Gott wird eingreifen. Unsere Aufgabe ist in erster Linie, ihm nachzufolgen mit ganzem Herzen. Aber Gott wird belohnen. Und Gott belohnt uns auch heute schon. Und als Zweites, es lohnt sich auch für die neue Welt. Der Gedanke ist uns ja viel näher. Uns als Zweites sagt Jesus, lohnt sich's, wie in der neuen Welt, im neuen Zeitalter, das ewige Leben überkommen. Das ewige Leben, das ist das höchste Gut, das ein Mensch überhaupt je überkommen kann. Es gibt nichts, das anstrebenswerter wäre als das ewige Leben. Und das ewige Leben ist schlechthin der Grund zur Freude, auch schon heute. Und so fordert Jesus die Gläubigen raus, wo einige Widerwärtigkeiten ausgesetzt sind. Ich tue jetzt das extra nicht betonen, ich habe das schon viel betont, Verfolgung und Leiden im Glauben, das kennen wir. Ich will jetzt auch mal das andere betonen, in dem meine Gottes Fürsorge. Das ist nämlich faszinierend. Und in diesem Sinne, in viel Widerwärtigkeit, sagt ihnen Jesus als Ansporn, freut euch und hüpft, tanzt, denn schaut, euer Lohn ist gross im Himmel. Also Jesus motiviert durch den Lohn und sagt, schau, das lohnt sich. Euer Lohn wird gross sein. Aber was meint denn Jesus mit dem Begriff ewiges Leben? Die Bibel geht davon aus, dass jedes Leben ewig ist. Also es gibt nicht Leben, wo mal einfach abrupt aufhört und dann ist nichts. Das ist ja das, was sich Menschen gerne wünschen. Dass mit dem Tod ihre Existenz 100% erlischt. Mit dem Tod wird das Leben aber nicht abgeschlossen, sondern lediglich das Leben in dieser Welt wird zum Abschluss gebracht. Die Persönlichkeit von jedem Mensch existiert weiter. Ich werde weiter, auch wenn ich gestorben bin, der Jürg war. Mich wird es als Persönlichkeit weitergeben. Ich kann einfach meinen Körper auf der Erde zurücklassen. Das ist die biblische Sicht. Und wir Menschen heute hätten gern, wenn das nicht so wäre, wenn das nicht so wäre, gibt es überhaupt nicht den Aspekt, dass wir uns eventuell müssten mal verantworten für das, was wir gelebt haben. Dann wären wir einfach ausgelöscht. Das ist so die schöne Vorstellung, wo die Menschen sich zurechtschmieden, um sich jeder Verantwortung zu entziehen. Aber die Bibel macht ganz klar deutlich, dass der Mensch seine Persönlichkeit behaltet und auch nicht aufgeht in einem Nirvana, wo man dann irgendwie meine Persönlichkeit in ein Meer hineinfließt und meine Persönlichkeit wird aufgelöst in einem Ganzen.
sondern die Bibel geht davon aus, ich als Person bleibe. Einfach mein Körper, ich werde von meinem Körper praktisch rausgelöst. Und der eine, so sagt das die Bibel, wird, also wir kommen in zwei Bereiche. Der eine Bereich, das ist die Hölle. Es gibt auch andere Begriffe, wo der Bereich noch bezeichnet wird. Das ist ein Ort, wo Schmerz, Leiden, Ungerechtigkeit und Bosheit herrscht. Ein unwirtlicher Ort, ein unangenehmer Ort. Und ein anderer Bereich wird unter anderem als Himmel oder Herrlichkeit bezeichnet. Dort regiert Liebe, Freude, Gerechtigkeit und Freiheit. Ich glaube, wenn ich Sie jetzt frage, wo wollen Sie hin, dann würden Sie wahrscheinlich sagen, im Himmel. Wenn ich Sie würde sagen, wenn ich Sie ja, frage, wenn Sie in einem Luftschutzkeller wohnen und schlafen oder in einer Attika-Wohnung und beides kostet gleich viel, dann würden Sie sagen, ja, eigentlich würde ich gerne die Attika-Wohnung nehmen. Also die Antwort wäre ja klar, wo wir so mal gehen. Und wenn Jesus da vom ewigen Leben redet, dann will er sagen, dass der Lohn der ist, dass wir in den Himmel kommen. Ganz einfach. Ewiges Leben heisst, wir kommen in den Himmel und wir gehen nicht verloren. Wer das ewige Leben empfängt, der kommt in den Himmel. Und das Gegenstück vom ewigen Leben ist der ewige Tod. Der Tod ist auch ewig und ist auch ein Bewusstheitszustand. So lehrt das die Bibel. Und darum gibt es eigentlich keine wichtige Frage zu wissen, habe ich das ewige Leben oder habe ich es nicht? Es gibt kein wichtigeres Gut auf dieser Welt als das ewige Leben. Was nützen alle Schätze von dieser Welt, wenn sie doch am Schluss mir alles verlieren? Was nützt es uns? Sie nützen uns in dieser Welt. Wir können sie optimal nutzen, auch für das Reich Gottes, das haben wir am letzten Sonntag gehört. Aber was nützt das, wenn ich alles ansehe von der Welt habe und von mir aus noch 100 Jahre später sie erzählen, was ich für ein bedeutender Mensch gewesen bin? Was nützt das, wenn ich gestorben bin? Ich kann nichts mitnehmen. Und Gott hat es sich nicht leicht gemacht, uns ewiges Leben zu schenken. So sagt er am Nikodemus. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, also muss der Menschensohn erhöht werden. Er nimmt das Beispiel, wo Israel sich aufgelehnt hat gegen Gott und dann hat Gott an Mose gesagt, du ein Kreuz errichten oder eine eiserne Stange und eine Schlange dran hängen. Und jeder, der die Schlange anschaut, der wird nicht sterben. Und das Bild trifft jetzt Jesus auf und sagt, wie die Schlange erhöht ist, so muss ich auch erhöht werden und weist den Nikodemus aufs Kreuz hin. Und wenn das geschehen ist, wenn Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, das hat er gemacht, und so fährt er dann weiter auf, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Also wer an Jesus glaubt, hat das ewige Leben, der kommt in den Himmel. Ja, wunderbar. Ich könnte Ihnen also nichts Besseres empfehlen, als in den Himmel zu kommen. Wenn Sie mich würden fragen, ja, wo denkst du, wo soll ich jetzt hin nachher? Ja, in den Himmel. Wenn Sie mich dann fragen, ja, wie komme ich denn in den Himmel? Ja, durch Jesus. Durch Jesus. Weil er am Kreuz gestorben ist, für deine Schuld an deiner Stelle. Wenn du an Jesus glaubst, so kommst du ewiges Leben über. So einfach ist das. Das Schwierige bist du selber. Bin ich selber. Das ist der Stolz. Was brauche ich, Jesus? Die Eitelkeit. Dann sagen die anderen, es ist der fromm geworden. Komische Kauz. Fängt er noch an zu beten. Und so vielleicht. Aber der Lohn, der da raus schaut, so einen Lohn kann kein Arbeitgeber in dieser Welt geben. Das ist das ewige Leben. Ich fasse zusammen. Jesus zu folgen, das lohnt sich wirklich in jeder Hinsicht. Es lohnt sich in dieser Welt, weil Jesus ganz klar sagt, dass man, wer ihm nachfolgt, in dieser Welt schon vielfältig zurückbekommt, was er verloren hat.
Und reihenweise miteinander würden erzählen, wie das wirklich wahr ist. Wir würden staunen, was da alles rauskommt. Wir können Geschichte um Geschichte um Geschichte um Geschichte erzählen. Wie Gott heute schon vielfältig versorgt. Es ist Ihnen zum Beispiel auch schon aufgefallen, wie es viele christliche Heime gibt, die an wunderbaren Plätzen liegen. Und nun staunen Sie, wie sind die überhaupt dort angekommen? Ja, wie echt. Gott sorgt. X Beispiele. Und Gott, und der Lohn, der grösste Lohn, den wir empfangen können, ist natürlich der Lohn in der Ewigkeit, das ewige Leben. Unser Glaube ist mit davon bestimmt, dass wir darum wissen, dass unsere Anstrengungen nicht umsonst sind. Dass wenn ich mich einsetze für das Reich Gottes und leiden muss, dass sich das lohnt. Es lohnt sich. Es bringt es tatsächlich. Das sagt Jesus. Gott wird uns reichlich belohnen. Und es ist überhaupt nicht verwerflich, mit dem Gedanken, Jesus treu zu bleiben. Mit dem Gedanken, ich bleibe Jesus treu, denn es lohnt sich und er wird mich belohnen. Und in der Offenbarung wird zu der verfolgten Gemeinde gesagt, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Mit anderen Worten, bleib treu, es lohnt sich. Du kommst eine Krone über, wenn du treu bleibst. Eine Motivation über den Lohn, es ist überhaupt nichts Niedriges, das ist absolut eine echte, hundertprozentige christliche Motivation, hat nichts Anrüchiges, weil die Bibel macht das so. Und Jesus sagt sogar, die geringste Arbeit im Reich Gottes, wo im Reich Gottes Wille tun wird, wird seinen Lohn empfangen. Denn wer euch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, dem wird sein Lohn nicht ausbleiben. Sogar ein Becher, nur schon ein Becher Wasser wird Gott belohnen. Freuen wir uns doch auf unseren Lohn. Und wenn wir uns im Reich Gottes einsetzen, dürfen wir durchaus denken, es lohnt sich. Gott hat mir einen Lohn versprochen. Es lohnt sich, dass ich mich investiere. Es lohnt sich, dass ich meine Kräfte mobilisiere. Es lohnt sich, Gott hat mir einen Lohn versprochen. Und darum will ich es auch gut machen. Gott wird es mir belohnen. Und ich hoffe, dass vielleicht der Text und der Abschnitt uns hilft, ein bisschen unverkrampfter mit dem Thema Lohn im Glauben zu leben und das vielleicht bewusster in unser Leben zu integrieren. Und das könnte zu einer Motivation führen, uns in Bewegung bringen, vielleicht in einer Art, wo wir vielleicht noch staunen. Der Gedanke, Jesus hat gesagt, wenn ich einem nur einen Becher Wasser gebe, nur eine geringe Tat tue im Reich Gottes, er wird es belohnen. Und wenn ich von einem Arbeitgeber wirklich den Lohn hundertprozentig bekommen möchte, dann ist es von Gott. Das ist der Lohn, der am aufstrebenswertesten ist. Und er belohnt uns schon heute. Und wer mit Jesus unterwegs ist und die Augen offen hat, für seine Fürsorge, der wird immer wieder staunen und sich freuen darüber und wird immer wieder in Schwärme kommen, wenn er darüber erzählt, wie Gott sorgt. Amen. Vater, ich will dir danken, dass du, wie wir es auch in der Einleitung gehört haben, ein Vater bist, der für uns sorgt als deine Kinder. Du bist nicht der Arbeitgeber, wo wir einen Vertrag gemacht haben und die Lohnhöhe festgelegt. Aber du bist ein gütiger und grosszügiger Vater. Wir danken dir für den Lohn, den du uns bis heute auch schon gegeben hast, als Gemeinde, aber auch im persönlichen Leben. Und wir freuen uns auch auf den Lohn, der auf uns wartet in der Herrlichkeit. Wir danken dir und beten dich an. Amen.